Innovations-Cybersicherheit. Mehr als ein Talk. Wir machen Hessens anwendungsorientierte Forschung erlebbar und sprechen über aktuelle Trends, Themen und unsere Projekte.
Geheime Botschaften, die Kunst der verschlüsselten Übersetzung. Was erstmal so klingt wie der Titel einer spannenden Spionagedokumentation oder so eines Agenten-Thrillers, das ist für uns schon Realität. Heute spreche ich mit Herrn Professor Dr. Ivan Habernahl und Herrn Dr. Jens Bruhn über ein zukunftsweisendes Forschungsprojekt mit dem Titel Privalingo, Entwicklung einer verschlüsselten Übersetzungssoftware zum Schutz der Privatsphäre. Dieses Projekt zielt darauf ab, ein Übersetzungssystem zu entwickeln, das höchste Sicherheitsstandards erfüllt und die Privatsphäre der Nutzer schützt. Mein Name ist Malte Kuckel aus dem Hessen Cyber Competence Center im Hessischen Ministerium des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Dort gibt es das Referat Prävention, Innovation und Schulung und die Forschungsförderung, die wir unter anderem aus diesem Referat betreiben, beruht immer auf einem Ökosystem, also dem Austausch zwischen Forschung und Fachseite. Herr Dr. Bruhn, Sie arbeiten beim Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, dem HBDI, und leiten dort die Abteilung 3 technischer und organisatorischer Datenschutz. In dieser Rolle übernehmen Sie auch die Fachseite in unserem Ökosystem rund um das Forschungsprojekt und sind auf diesem Gebiet ja auch ausgewiesener Experte. Wenn wir nun an die Privatsphäre denken, und das ist natürlich ein Riesenthemenfeld, was wir alle irgendwie kennen durch die Medien, schauen wir aber hier erstmal nur ganz abstrakt auf diese ganz verschiedenen, vielfältigen Übersetzungssoftwares, die es draußen so gibt. Viele kennen die von uns, teilweise sind die frei verfügbar, die sind unglaublich schnell in ihrer Leistung, es sind beinahe alle Sprachen vorhanden und das sind auch schon wirklich viele Vorteile. Aber jetzt erstmal so ein kurzer abstrakter Blick. Was verliert man denn da als Privatperson schnell aus dem Blick, wenn es um Privatsphäre bei solchen Online-Tools im Sinne von Übersetzungen geht?
Als Privatperson dürfte für mich primär erstmal die Funktionalität stehen, die ich gerne nutzen möchte. Also ich habe einen Text, den ich gerne von einer Sprache in eine andere Sprache übersetzt haben möchte. Außenrum, also im Rahmen der Nutzung, passieren natürlich eine ganze Menge an Dingen. Das Erste, was passiert ist, dass ich auf diesen Dienst zugreifen muss. Wenn ich darauf zugreife, entstehen im Rahmen der Kommunikation auf unterschiedlichsten Ebenen unterschiedlichste Daten. Also zum Beispiel der Netzwerkverkehr, meine IP-Adressen, außenrum im Nutzungskontext dann nochmal Informationen zu den Endgeräten, die ich zum Einsatz bringe und so weiter. Und dann komme ich tatsächlich auch zu den Nutz- und Inhaltsdaten, also den Text, den ich gerne übersetzt haben möchte. Da können durchaus auch personenbezogene Daten enthalten sein, durchaus auch vielleicht sehr sensible Daten, wenn wir zum Beispiel mal an Szenarien denken, wenn ich im Ausland bin und beim Arzt bin und gerne auf eine Software zurückgreifen möchte, um mein Leiden zu schildern oder mein Anliegen, warum ich jetzt überhaupt in der Praxis bin, dann können das sehr, sehr sensible Informationen und Daten sein. Ja, und gegebenenfalls sogar Daten Dritter. Also es bin nicht nur ich betroffen, sondern es können durchaus auch andere Personen betroffen sein. Also durchaus ein großes Spektrum.
Und die gilt es ja auch zu schützen. Jetzt haben wir uns ja in diesem Projekt als Motivation auch gegeben, dass wir sagen, wir wollen das technisch lösen, wie so eine Übersetzungssoftware auch technisch sicher sein kann. Was wir vorher halt eben, das hatten wir in den Vorgesprächen auch schon mal so zusammen herausgefunden, was wir vorher halt eben eher durch Abkommen oder Verträge etc. mit Nutzungsdiensten geschlossen haben, wollen wir jetzt auch wirklich technisch sauber abbilden. Wo sehen Sie denn da auch so zukünftige Herausforderungen, wenn es so um Datenschutz und Privatsphäre geht, gerade im Hinblick auf solche Übersetzungssoftwaren?
Ja, auch da ist es tatsächlich so, dass Sie haben es gerade angedeutet, darauf verlassen muss, dass der Diensteanbieter sich so verhält, wie ich es zunächst mal erwarte, beziehungsweise wie er es mir zugesagt hat. Das ist dann der Teil, dass er zum Beispiel die Inhaltsdaten, der Text, den ich übersetzt haben möchte, nicht für eigene Zwecke weiterverwendet. Eigene Zwecke könnten hier sowohl Analysen sein, als auch zum Beispiel das Training von KI, wenn ich denn eine künstliche Intelligenz im Hintergrund habe und ähnliches. Und die Herausforderung, die wir damit haben, ist, dass unter anderem der Anreiz immer weiter steigen dürfte, diese Daten dann auch für weitere Zwecke zu verwenden. Wir sehen ja gerade die großen Datenmengen und die Diskussionen, die wir darüber haben. KI ist hier das beste Beispiel. Deswegen auch der Ansatz zu sagen, wir haben ein Forschungsprojekt, das sich auseinandersetzt mit einer technischen Lösung für eine Fragestellung, die wir bisher immer auf Zusicherung von Anbietern, von Dienstleistern abstützen mussten und abgestützt haben, dass wir hier einen anderen Ansatz wählen, der aus einer Kombination von vielversprechenden Technologien und Ansätzen besteht. die aber so noch nicht die breiten Wirkung entfaltet haben. Von daher war es für uns auch sehr, sehr interessant, hier bei diesem Projekt, was die Kombination zum Einsatz bringt, beteiligt zu sein.
Ja, und genau in diesem Projekt, das findet ja immer in einem Ökosystem statt. Das heißt, wir haben zu der Fachseite, die Sie, Herr Dr. Buhn, vertreten, ja auch eine Forschungsseite, weil ohne die könnten wir ja keine Forschungsförderung Cybersicherheit anbieten. Herr Professor Dr. Habernal, Sie sind ja nicht nur leidenschaftlicher Jazzmusiker und fühlen sich bestimmt hier in so einem Tonstudio auch sehr wohl, sondern Sie haben auch eine ganz ausgewiesene Expertise als Informatiker und besonders da in dem Bereich Natural Language Processing. Kennengelernt haben wir uns, da waren Sie noch am Fachbereich Informatik der TU Darmstadt. Und nun sind Sie seit April diesen Jahres Professor für Fairness and Transparency an der Fakultät für Informatik der Ruhr-Universität Bochum, sind trotzdem für dieses Projekt noch Hessen treu geblieben. Und in diesem Kontext haben Sie auch mal gesagt, Sprachmodelle sind nicht darauf aus, die Privatsphäre von Leuten zu schützen. Das klingt jetzt erstmal wie so ein Widerspruch zu unserem Forschungsprojekt, aber das ist doch für Sie auch eine prima Motivation, oder?
Ja, genau. Also die Sprachmodelle, was wir unter Sprachmodelle jetzt verstehen als Wissenschaftler, ist, was, glaube ich, die Gesellschaft unter KI versteht. Also wir wissen jetzt alle, was sind die Fähigkeiten von ChatGPT. Und im Endeffekt, ChatGPT ist eine KI, also wir nennen das als KI und das ist im Endeffekt ein Sprachmodell. Und ein Sprachmodell ist etwas, was wir auch mit tiefen neuronalen Netzwerken erstellen und das wird mit Daten trainiert sozusagen. Ich glaube, wir haben schon in diesem Podcast von KI gehört und von trainierten Daten. Das werde ich nicht jetzt wiederholen. Aber das Problem ist, dass diese KI oder die Netzwerken, wenn die trainiert werden, da werden einfach viele Mengen von Daten da reingeworfen in das Netz sozusagen. Also das Trainieren von Netzwerken, das muss ich dann nicht so vorstellen. Also man trainiert das Netzwerk wie seine Fußballmannschaft. Also das heißt, das ist ein Programm und das läuft irgendwo für 2 Monate lang auf einem Cluster mit vielen Ressourcen. Aber das ist das Trainieren. Und in diesen Mengen von Daten, meistens haben die keinen guten Überblick, was in diesen Daten ist. Und das kann sein zum Beispiel, dass diesen ChatGPT, zum Beispiel diese großen Sprachmodelle, auch mit internen Daten von Firmen trainiert werden, zum Beispiel also internen und Internetdaten. Internetdaten sind alles, was wir im Netz finden und darunter sind auch leider persönliche Daten dabei. Und dann auch, wenn wir auf internen Daten trainieren, zum Beispiel Daten von meiner Firma oder von der Arztpraxis oder wie auch immer, da gibt's auf jeden Fall persönliche Daten. Und leider werden die Daten nicht vergessen während dieses Trainierens, sondern das Netzwerk wird diese Daten in eine Art speichern und das kann sein, dass die das auch dann wieder rausspuckt im Endeffekt. Das heißt, das wird nicht dann geschützt, die Trainingsdaten.
Aber so ein System muss ja trainieren, damit es nachher richtig gut ist. Das heißt, das, was wir so im Netz an frei verfügbaren Übersetzungssoftwares haben, die funktionieren ja ziemlich gut. Und dahinter steckt ja immer ein Lernprozess. Mhm. Das heißt, wenn wir uns jetzt darüber beschweren, oh je, da kommen Daten ins Spiel, die müssen ja da sein, damit es überhaupt funktionieren kann.
Ja, ganz genau. Also ein Beispiel für das Trainieren von Maschinenlesübersetzung. Also das werden parallele Daten benutzt. Das sind Daten, wo wir die gleichen Sätze in einer Sprache haben und dazu die entsprechenden Übersetzungen. Und dazu werden zum Beispiel die Hörungen im Europäischen Parlament benutzt, wo wir alles natürlich in 27 Sprachen haben und mehreren. Und das ist ein sehr guter Datensatz, um die Software zu trainieren und um die KI zu trainieren. Und dann natürlich werden auch Daten von diesen kommerziellen Anbietern benutzt, weil wenn wir etwas in, ich nehme ein Beispiel, so DeepL da reintippen und wollen das übersetzt haben und dann korrigieren wir die Antwort, oh ja, ich mag jetzt diese Übersetzung ganz nicht, also klicke ich drauf und ich will das ein anderes Wort jetzt auswählen. Diese Daten werden auch dann später für das weitere Trainieren benutzt werden. Und das ist auch das Problem, was Herr Brun jetzt gesagt hat, dass wir können so die Verträge haben, dass diese Daten dürfen nicht verwendet werden. Aber das ist keine Garantie. Also.
Und genau diese Garantie wollen wir uns ja geben. Ne? Herr Brun, das war ja auch eine der Motivationen. Sie hatten es eben angesprochen, warum Sie auch Teil dieses Forschungsprojekts sein wollten, also im Sinne der Fachseite. Ja, weil Sie gesagt haben, was wir vorher immer mit Vereinbarungen und so weiter regeln, das können wir jetzt im Sinne der Grundlagenforschung uns mal auf der technischen Seite ansehen. Ja? Das heißt, wir haben uns hier so 2 Paradigmen in diesem Forschungsprojekt gegeben, wie wir den Datenschutz auch wirklich betreiben können. Und das eine ist ja Differential Privacy, so als Fachbegriff, ne? Und das wird noch kombiniert mit homomorpher Verschlüsselung. Und bevor jetzt unsere Zuhörenden komplett aussteigen, ja, weil wir da so 2 Fremdwörter genannt haben, könnten Sie da noch mal ein bisschen Futter geben. Was genau verbirgt sich dahinter?
Okay, also genau. Ich fange mit dem ersten an, Differential Privacy. Das klingt super abschreckend, aber ich habe gerade gesagt, dass die Netzwerke und die KI mit Daten trainiert werden muss. Und in den Daten, da sind sogenannte Beispiele, wie zum Beispiel ein Satz mit der Übersetzung von dem Satz. Und wir haben so eine Reihenfolge von diesen Daten, das wird in diese KI werden Trainierens da reingegeben. Und wir wollen jetzt, wenn persönliche Daten in diesen Trainingsdaten vorhanden sind, dass das endgültige Modell, also dass die KI, ähnlich funktioniert, wenn ich zum Beispiel eine Person von dem Datensatz rausnehme. Ja, das heißt also, ich kann das ähnliche Übersetzungsmodell trainieren, ohne eine Person in den Daten oder eine andere Person. Und das heißt, warum ist das diese Differential in der Privacy? Das heißt also, das wird ähnlich sein und die Differenz ist nur eine Person in den Daten oder nicht. Ja, also es klingt, man kann sich das auch so vorstellen auf eine Tabelle. Also ich habe jetzt eine Tabelle von zum Beispiel Kunden im Krankenhaus oder Patienten im Krankenhaus und ich will jetzt wissen, wie viele Patienten haben eine gewisse Krankheit. Und die Antwort wäre ja, okay, ich zähle die Tabelle durch und komme zu der Zahl 30. Wenn ich die 30 jetzt als Antwort gebe, dann kann ich diesen 29 andere Personen fragen, hast du die Krankheit oder nicht? Und dadurch wäre die Personalsphäre von der letzten Person verletzt, obwohl die uns nichts gesagt hat. Und mit diesem Differential Privacy mache ich mir sicher, dass die Antwort mit ein bisschen Rausch drauf, also ich werde es vielleicht nicht 30 sagen, sondern 30 plus minus 2,5 oder so, also ganz zufällig, dass die Person die Privatsphäre nicht verliert. Also das heißt, ich verliere ein bisschen von der Accuracy, also von der Genauigkeit von der Antwort, also das wird nicht 30 sein, das heißt, also ich weiß nicht, wie viele Personen haben die Krankheit, aber plus minus Pi mal Daumen 30, plus minus 2 oder 3 und vielleicht reicht mir das, aber dadurch wird auch die Personalsphäre von der Person geschützt, von allen Personen in der Tabelle. Das ist ganz genau, was diese Differential Privacy macht. Und wir wollen das auf dem Use Case von Machine Learning Übersetzung anwenden.
Das heißt, sie erzeugen ein Rauschen, so kann man sich das draußen gut vorstellen.
Genau.
Das heißt, so diese genaue Anzahl, wenn man dann einen ganz klaren Befehl gibt und sagt, sage mir die Anzahl der Personen, die XY haben, ja, dann wird die Antwort verrauscht. Ja. Das heißt, es ist nicht mehr ganz klar herausfilterbar, wie viele das wirklich sind. Aber trotzdem kann man damit weiterarbeiten. Das ist ja das Entscheidende.
Richtig. Also man verliert etwas an der Genauigkeit, auch von der Übersetzung. Also die Übersetzung wird auch objektiv gemessen. Also wie gut eine Übersetzung ist, das kann man mit den sogenannten Gold Standard Data vergleichen. Also man hat die richtige Übersetzung oder ein paar Varianten von den richtigen Übersetzungen von einem Satz. Und wenn die KI auf einem neuen Beispiel die Antwort generiert, oder auf einem genannten Beispiel die Antwort generiert, also die Übersetzung, dann kann man das mit den originalen Antworten vergleichen, zum Beispiel Wort nach Wort oder es gibt verschiedene Metriken. Und das gibt uns eine gewisse Accuracy oder Genauigkeit von der Übersetzung. Und heutzutage sind die Modelle, die wir alle wahrscheinlich so jeden Tag benutzen, Google Translate, DeepL, die haben sehr gute Genauigkeit. Wenn wir aber dieses Paradigma von Differential Privacy da reinbringen und etwas räuschen in den Prozess von Lernen, dann verlieren wir ihn leider an der Accuracy, an der Genauigkeit. Das heißt, die Übersetzungen werden ein bisschen schlimmer, aber wir haben die Privatsphäre bzw. die Privacy-Stärke ein bisschen gewonnen. Und in diesem Bereich geht es um sozusagen zu wagen, ob ich eine bessere Accuracy möchte oder eine bessere Privatschutz, weil beides geht gleichzeitig nicht so hundertprozentig. Bei keiner Privacy kann ich die beste Accuracy erzielen, aber bei die hundertprozentige Privacy kommt nur Rausch raus. Das heißt, das müssen wir jetzt so wagen quasi.
Also ein gutes Level sozusagen.
So ein Trade-off nennen wir das, genau.
Differential Privacy, Herr Dr. Buhn, da müsste doch das Herz des Datenschützers schon höher schlagen. Das ist jetzt bestimmt keine Technik, die es erst seit gestern gibt. Das heißt, wir haben die auch nicht in diesem Forschungsprojekt erfunden, aber wir haben uns diese Methode dazu genutzt. Ja, wir haben die Methode dafür herangezogen, um zu sagen, das ist einer der Paradigmen, die wir uns da gesetzt haben. Wie schätzen Sie das denn jetzt aus dieser Sicht der Fachseite, aus der Sicht des HBDI ein?
Wir haben ja im Rahmen des Projektes, was ja jetzt schon eine gewisse Zeit lang läuft und was in Phasen aufgebaut ist, hatten wir ja mehrere Fachgespräche, mehrere Zwischentermine, wo wir uns das genau angeschaut haben, welche Auswirkungen das hat. Professor Habernal hat es ja gerade auch gesagt, dieser Trade-off, welche Auswirkungen hat das Ganze, dem Privacy-Budget, welche Auswirkungen hat es dann, wenn ich mehr Rauschen reinnehme, wenn ich weniger Rauschen reinnehme. Und das war durchaus auch für mich, für unsere Seite sehr, sehr spannend zu sehen, wie die Auswirkungen dann an der Stelle für diesen Anwendungskontext tatsächlich sind. Von daher war das überaus hilfreich, das Konzept der Differential Privacy. Sie haben es ja gerade gesagt, ist durchaus nicht neu, war bisher aber zumindest in unserem Kontext von der Anwendung her, man sagt, dass es Potenzial hat. Und in diesem Projekt konnten wir tatsächlich mal sehen, wie ist das Potenzial da tatsächlich, wenn man sich die Übersetzungsseite anschaut. Was ich auch überaus spannend fand, war, dass wir dann mit einem ausgewiesenen Fachmann dann auch über den Rahmen sprechen konnten. Also wo sind die Grenzen des Ganzen? Was sind die Annahmen an der Stelle tatsächlich? Und welchen Mehrwert kann dieser Baustein und dieses Konzept tatsächlich liefern? Und wo müssen wir eventuell dann auch mit anderen Bausteinen kombinieren? Das hat darüber hinaus dann auch nochmal einen sehr, sehr großen Mehrwert geliefert.
Das heißt, die Grenzen hatten wir ja eben gesagt, ne? Je mehr Rauschen ich in diese Datensätze reinbringe, desto kleiner wird die Genauigkeit. Ja? Also das heißt, das ist der Teil dieser Differential Privacy Annahme. Und jetzt haben wir aber gesagt, das reicht uns nicht. Ne? Wir haben gesagt, wir haben uns zwei Paradigmen für das Forschungsprojekt gesetzt. Und das zweite technische ist ja so wie die Königsdisziplin in der Verschlüsselung. Ja? Wir gehen ja nochmal auf den Titel, die Kunst der verschlüsselten Übersetzung. Nur Differential Privacy wäre es nicht, sondern dazu kommt homomorphe Verschlüsselung. Herr Professor Dr. Habernahl, könnten Sie uns dazu noch mal ein bisschen was liefern? Was genau ist homomorphe Verschlüsselung?
Ich würde das gerne auf dem Beispiel von maschinelles Übersetzen jetzt demonstrieren, wo wir was anwenden. Also mit diesen Differential Privacy geht es schlicht um die Trainingsdaten. Also an welchen Daten werden die Modelle trainiert, die wir dann später benutzen. Ja. Und wenn wir aber die Modelle benutzen, also diese Phase nennen wir auch Inference aus verschiedenen Gründen, aber werden diese Inference, werden Daten an diese Modelle geschickt quasi und das kennen wir, also wir tippen mit DeepL oder Google Translate was rein und diese Modelle auf einem Server, die irgendwo im Cloud laufen, dann werden diese Daten in ein Modell reingespeist und werden die übersetzt durch das Modell. Das Problem ist jetzt bei dieser Inference ist, dass das Modell quasi und das Server, wo das Modell läuft, muss die Daten in Reintext sehen. Also die müssen wirklich die echten Daten sehen und die können die da auch abspeichern, leider. Obwohl, wir haben schon besprochen über Verträge und Vertrauen und so weiter.
Aber rein technisch
muss das Modell die Daten sehen. So, vor dem Projekt, also dachten wir, gibt es vielleicht so eine Art von zukunftsorientierte Methoden, die das vermeiden könnten. Und wir kamen zu diesem Feld von Homomorphic Encryption. Das klingt wieder so ein Fachbegriff. Aber ich würde das auf einem ganz kleinen Beispiel demonstrieren, was das bedeutet. Wir könnten theoretisch eine Zahl nehmen, so zum Beispiel 2, und das mit einem Enkryption-Software oder Enkryption-Methoden encrypten. Also das ist wie so ein Ciphertext erstellen. Also von diesem Zahl 2 kommen wir zu einer etwas, was komplett zufällig aussieht, so eine Reihe von Buchstaben. Und wir können auch eine Zahl, zum Beispiel 3, mit diesem gleichen Verfahren verschlüsseln. Und die Entschlüsselung können nur wir machen, weil wir dann diesen Schlüssel von diesen Verschlüsselungen haben. Also das ist wie mit Public-Private Cryptography mit E-Mails. Also vielleicht kennen das Leute auch. Also und Schreiben von E-Mails und Verschlüsselung von E-Mails. Das ist so nach ähnlichen Prinzipien. Nicht das gleiche, aber es ist ähnlich. Also ich habe die 2 und 3 verschlüsselt jetzt. Und die habe ich nicht im Plaintext, die habe ich in diesem Ciphertext. Also das sieht komplett zufällig aus. Und das war's. Ich kann nichts mehr mit diesen 2 und 3 in Schlüsseltext gar nichts machen. Ich kann die nicht addieren, subsumieren, multiplizieren und so weiter, weil in diesem Schlüsseltext funktionieren halt diese Operationen, diese mathematische Operation nicht mehr. Und bei Homomorphic Encryption geht's darum, dass wir das ermöglichen. Also wir können zwar die 2 und 3 verschlüsseln in einen Ciphertext und in diesem Ciphertext können wir diese Addierung von diesen 2 und 3 verschlüsselt auch durchführen. Da kommt ein anderes Schlüsseltext raus. Und dann können wir den entschlüsseln, um die 5 zu bekommen. Also 2 plus 3 heißt 5, klar, aber nicht in Klartext, sondern in diesem verschlüsselten Ciphertext. Also so ganz genau funktioniert die Homomorphic Encryption oder Full Homomorphic Encryption. Also das ist schlicht Addierung und Multiplizierung von Zahlen.
Allerdings auf verschlüsselten Zahlen. Ne?
Richtig,
das heißt,
richtig.
Im Grunde das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist das Rechnen auf verschlüsselten Daten.
Richtig.
Und jetzt ist natürlich, das klingt jetzt erstmal so einfach, ne?
Genau.
So wie Sie das erklären und so wie man sich das vorstellt. Wir haben da so ein bisschen Rauschen, das ist das Differential Privacy, diese Methode, ja. Und dann kombinieren wir das mit dieser homomorphen Verschlüsselung, also das Rechnen auf verschlüsselten Daten. Und dann ist nachher alles so uneinsehbar, dass ich sozusagen dieses Tool benutze. Es soll ja nachher in dem Forschungsprojekt auch ein Prototyp entstehen, also wie eine Art kleine Übersetzungssoftware. Die ist allerdings nicht für den Markt draußen bestimmt, sondern ist Teil des Forschungsprojektes zum Ausprobieren. sein. Ich tippe also da einen Text ein und der wird irgendwie übersetzt. Das heißt, ich als Nutzer sehe aber nachher nur das, was rauskommt. Aber dahinter, da geht der Zauber ab. Ja? Das heißt, dahinter passiert Differential Privacy, dahinter passiert homomorphe Verschlüsselung. Und jetzt hat aber die homomorphe Verschlüsselung auch einen kleinen Nachteil. Ne? Das heißt, es dauert sehr, sehr lange,
bis
das so eine Rechenleistung, das heißt auch wirklich übersetzt wird. Das heißt, für mich als Nutzer draußen könnte es natürlich also dann auch dauern, bis das Text wirklich übersetzt ist.
Ja, genau. Es gibt diesen Spruch in der wissenschaftlichen Community, there is no free lunch. Es gibt kein freies Gericht. Also alles hat einen Preis und mit diesem, zum Beispiel die Differential Privacy hat einen Preis, es wird nicht mehr so genau, aber private. Und mit diesem Homomorphic Encryption ist der Preis die Skalierbarkeit, die Geschwindigkeit. Weil im Endeffekt geht es wirklich darum, um so Zahlen zu summieren und multiplizieren. Aber wenn wir über ChatGPT sprechen, da sind so riesige Funktionen. Also ChatGPT eigentlich ist eine, oder also Sprachmodelle sind eine riesige Funktion. Das kennen wir alle, glaube ich, aus der Grundschule. Y gleicht 2 mal x1 plus 3 mal x2. Ja, also eine Funktion. Und ChatGPT ist nichts anderes, aber die Funktion ist so groß, also das hat diese A und B oder X1, X2, das sind so Milliarden von diesen. Also die können wir gar nicht so aufschreiben, also könnten wir theoretisch. Ja, und dann genau, also diese Größe von diesen Modellen, das sagt schon viel, wenn wir das mit diesem Homomorphic Encryption kombinieren möchten, das kommt mit großem Overhead. Also wird nicht so schnell laufen wie die ganz normale Funktion. Und wahrscheinlich brauchen viel, viel mehr also Speicher und so weiter. Also das ist die größte Herausforderung.
Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Das Projekt selbst, also Privalingo, das läuft ja seit Mai 2022. Ne? Das ist jetzt auch, es wird jetzt im November diesen Jahres abgeschlossen sein. Jetzt machen wir da ja Grundlagenforschung. Wir hatten es ja schon erwähnt, es entsteht zwar auch ein Prototyp, das heißt, man wird nachher irgendwie einen Text eingeben können, der dann auch in absehbarer Zeit übersetzt wird, ja, bei all diesen Vor- und Nachteilen, die diese beiden Modelle mitbringen. Aber welche Möglichkeit habe ich denn noch so als Nutzer, die Kontrolle über meine Daten zu behalten? Oder aber sogar, wenn ich jetzt höre, Daten von mir werden zu Trainingszwecken gebraucht, was kann ich denn da tun, um Daten auch aus solchen Trainingssets wieder entfernen zu lassen? Das könnte ja so eine Frage sein.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn Sie sich das im Moment anschauen, dann ist es ja so, wenn Daten über Sie veröffentlicht sind, World Wide Web beispielsweise, dann haben wir momentan das ganze Thema mit den Crawlern, die da drüber laufen und Sie einfach davon ausgehen müssen, im Zweifelsfall, dass die Daten, die über Sie veröffentlicht sind, dann auch fürs Training verwendet werden von großen Sprachmodellen. Schwierig wird es nicht nur dann, wenn Sie selbst entschieden haben, diese Daten zu veröffentlichen, sondern auch, wenn auch Daten über Sie veröffentlicht werden, teilweise sogar ohne Ihr Wissen. Weil dann, wenn Sie erstmal ins Training eingeflossen sind, dann dürfte es schwierig bis nahezu realistischerweise unmöglich sein, das aus diesen Modellen wieder rauszukriegen. Das ist ja ein ganz anderes Forschungsgebiet an der Stelle auch. Stichwort wäre zum Beispiel Machine Unlearning und ähnliche Themengebiete. Von daher ist der eine Aspekt, soweit Sie es unter Kontrolle haben, natürlich selbst zu schauen, was Sie selbst bewusst über sich preisgeben wollen oder eben nicht über sich preisgeben wollen. Und da geht es halt nicht nur um einzelne Websites, sondern vielleicht auch um die üblichen Kommunikationsmedien der Wahl, sei es ein E-Mail-Account, sei es Messenger und ähnliches. Das eine ist der bewusste Umgang und das andere ist dann auch das ganze Thema, dann darauf zu schauen, durchaus auch Sachen zu löschen zu lassen. Also das habe ich auch im privaten Umfeld schon gemacht, wenn Dinge veröffentlicht worden sind, die nicht veröffentlicht werden sollten. Aber ja, da ist eine gewisse Sensibilität, aber auch tatsächlich die Frage, wie viel Kontrolle kann ich da überhaupt noch haben?
Das heißt, man sollte auch wachsam natürlich durch die Welt gehen und gerade wenn man sowas nutzt. Ja.
Aber das, also was dieses Forschungsprojekt angeht, das ist ja schon ein wesentlicher oder ein sehr guter Beitrag dazu, ein Baustein, den das Ganze liefern kann. Das ist dann die Frage der Einordnung. Das war für uns von der Fachseite her auch sehr wichtig zu sehen und da auch das klare Bewusstsein für zu haben, welcher Beitrag kann hier geliefert werden, aber auch wo sind halt die Grenzen an der Stelle und wo sind vielleicht auch angrenzende Bausteine, angrenzende Konzepte, die man vielleicht in Folgeschritten kombinieren könnte. Professor Habernall, ich erinnere mich noch drüber, wir hatten ja auch mal die Diskussion darüber, was ist denn mit den Trainingsdaten, ob die im Vorfeld schon anonymisiert werden könnten, beziehungsweise der Personenbezug so weit wie möglich rausgenommen werden. Auch das Thema Anonymisierung ist nochmal ein ganz eigenes Forschungsgebiet. Aber in meiner Einschätzung ist es tatsächlich so, dass das, was in diesem Projekt getan wird, sich mit anderen Ansätzen kombinieren könnte und da dann auch tatsächlich dann da einen Schritt weiter gegangen ist und man da sagt, okay, wir haben hier einen Baustein. den wir kombinieren können.
Ja, ganz genau. Also das Thema Anonymisierung ist ein super spannendes Thema, weil das klingt erstmal super banal. Also was wir unter Anonymisierung in Texten verstehen oder viele die wissenschaftliche Community darunter versteht, ist so, was wir alle mehr oder weniger machen. Ich nehme einen Text und schwärze hier den Namen und schwärze hier das und dieses jenes. Und das wird manchmal akzeptiert, manchmal nicht. Brun sagt ja, auf keinen Fall. Ja, kommt drauf an, aber das Szenario. Aber das gibt uns keinerlei Garantie von, was wird da geschützt. Weil wir wissen halt nicht, was sozusagen der Attacker, also die Bösen, was wir so eine Hintergrundinformation, die haben können und die mit diesem geschwärzten Text kombinieren können, um die Texte zu rekonstruieren. Also um die Daten, die da fehlen, vielleicht sind die nicht wirklich so geschützt.
Vielleicht noch zwei weitere Aspekte. Also gibt es ja noch eine ganze Menge mehr, aber zwei Aspekte. Wer ist denn überhaupt der Angreifer? Also von welchen Akteuren muss ich denn hier überhaupt ausgehen? Gerade wenn ich so ein Modell frei verfügbar mache, dann hat jeder eigentlich die Möglichkeit, es zu nutzen. In anderen Szenarien, wenn ich es in einem sehr, sehr eingeschränkten Bereich zum Einsatz bringe, habe ich ganz andere Akteure, die auf dieses Modell zugreifen können, die es nutzen können. Und das andere Thema ist auch die ganze Fragestellung nach Mitteln, nach Zusatzwissen, was jemand mobilisieren kann, jetzt und potenziell zukünftig und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld und es reicht einfach nicht, da nur zu betrachten, ich streiche Namen.
Richtig.
Weil das wäre einfach zu kurz gegriffen, sondern man muss sich mit diesem Themenkomplex auseinandersetzen. Können wir vielleicht mal eine separate Podcast-Folge zu machen?
Das ist bestimmt ein sehr, sehr spannendes und vielfältiges Thema, ja, ganz klar.
Bin gerne dabei, aus Zuhörer. Also das heißt, mit diesen ganzen Differential Privacy Sachen, das ist in der Tat zukunftsorientiert im Sinne von, das kann man nicht verschwächen. Also das heißt, wenn ich etwas mit Differential Privacy schütze, dann gilt das auch für die besten Attackers, die Quantum Computers haben und so weiter. Das heißt, das sind eine Garantie. Die ist leider nur probabilistisch. Also man hat eine Wahrscheinlichkeit, dass etwas nicht klappt oder klappt, aber es ist zumindest da.
Das war auch das, worüber wir in den Gesprächen hin und wieder mal diskutiert hatten. Genau, wovon gehe ich aus? Welchen Teilbereich schützt das Ganze? Sie hatten es vorhin ja auch gesagt, die eine Person, die ich dann nachher fragen würde und ob es den Unterschied macht und ob ich sowas sage wie ungefähr 30 oder mal 31, mal 29, ähnliches. Aber gerade was wir gerade hatten, dieses Thema Zusatzwissen, Kombinierbarkeit von mehreren Informationsentitäten, Texte, die zum Anlernen oder Übersetzungen, die zum Anlernen des Modells genutzt worden sind, wenn es da in mehr unterschiedlichen Texten um eine dieselbe Person ging, diese ganzen Fragestellungen.
Dass die Forschung damit jetzt nicht abgeschlossen ist. Ne? Das heißt, bis November läuft es noch, das Projekt, und dann sagen wir tschüss, danke, das ist es natürlich nicht. Ja? Wir investieren hier, das Land Hessen investiert ja in Grundlagenforschung in diesem Bereich, der natürlich das Land auch weiterbringen soll. Ne? Das heißt, wir haben in Hessen ja einen großen Standortvorteil. Herr Professor Dr. Habernal, Sie sitzen zwar jetzt in Bochum, Sie sind natürlich dem Land Hessen für das Projekt treu geblieben. Vielleicht findet man da auch noch irgendeine Art Kooperation, wie wir das fortführen können. Das heißt aber, da wird eine Grundlage geschaffen, auf deren Grundlage man dann aufbauen kann. Ne? Ja, genau. Das heißt, wir testen ja jetzt aus, funktionieren diese beiden Paradigmen, die wir uns gesetzt haben, überhaupt. Mhm. Ne? Das heißt, in der Theorie ist das schnell erklärt. Ja? Ich glaube, man hat es auch jetzt recht gut verstanden, was dieses Rauschen ist, was das Rechnen auf verschlüsselten Daten ist. Aber man muss es natürlich auch ausprobieren. Okay. Und letztendlich ist das kein Prototyp, kein Tool, kein Produkt, was nachher entsteht, was ich im Laden irgendwo kaufen kann oder mir runterladen kann etc. Das ist was für Forschungszwecke und dann geht es an dieser Stelle irgendwie weiter. Daher auch nochmal an Sie gerne die Frage, Herr Professor Dr. Habernal, ein Blick in die Zukunft. Also welche neuen Technologien oder Methoden könnten denn dann weiter gedacht, ja, diesen Schutz der Privatsphäre noch verbessern? Thema wünscht dir was?
Also, okay. Das ist eine sehr tiefe Frage und ich glaube, ich muss die tief beantworten. Also ich will die tief beantworten. Im Endeffekt geht es darum, also wenn wir Privatsphäre schützen möchten, dann müssen wir, wenn ich wir sage, meine ich die wissenschaftliche Community oder die ganze Gesellschaft, sollen wir uns einigen, was wir mit Privatsphäre überhaupt meinen und wo sind die Grenzen und dann über den technischen. Also wir haben mit diesem Differential Privacy Field, also Differential Privacy Einsatz, viele Sachen als gegeben ignoriert oder als so Annahmen genommen. Und wenn wir aber mit rechten Daten arbeiten, also mit rechten Texten, die wir übersetzen möchten, sehen wir, ach, die Annahmen, die wir jetzt gemacht haben, das stimmt gar nicht. Also wir haben eine super technische Lösung, die richtig mathematisch ist und richtig programmiert ist und funktioniert und gibt es um die Ergebnisse. Aber dann vielleicht ist es nicht das letzte Wort. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also in diesem Maschinenlernungsübersetzungsfeld werden Sätze übersetzt, meistens. Das ist in den Trainingsdaten. Also man hat einen Satz aus dem zum Beispiel Europäischen Parlament, so eine Aussage auf Estonisch und dann eine Aussage auf Deutsch, ne, also einen Satz. ja gut, und das Problem ist, dass die Sätze nicht in Isolation sind. Die sind ein Teil von einem Gespräch, wie ein Podcast bei uns jetzt hier. Das dauert eine halbe Stunde oder drei Stunden und da werden so Einheiten im Diskurs passieren. Also das heißt in dem Dialog und man beweist sich auf, was der andere sagt und so weiter. Im Europäischen Parlament haben wir vielleicht nicht das Problem mit Privatsphäre, weil das geht um Öffentlichkeit vor allem. Aber es gibt auch Datensätze für zum Beispiel interne Business Meetings und damit arbeiten wir auch in der Forschung. Ein Datensatz mit Japanisch und Englisch, das ist eine simulierte Gespräche in Firmen in Japan, so auf Japanisch. Und da wird über Kunden diskutiert, über hier Angebot, Zahlen, wie auch immer, was in den Firmen gemacht wird. Und da sind längere Dokumente über mehrere Sätze, über mehrere Seiten sogar. Wenn ich einen Satz aus dem Dokument nehme, ich kann ganz genau diesen Satz mit Differential Privacy schützen. Aber die anderen Texte sagen etwas über den Inhalt von diesem Satz. Zum Beispiel die Namen werden wieder erwähnt und so weiter. Und dann sind wir wirklich an Grenzen von unserem Verständnis von Differential Privacy oder wie das überhaupt mit Text kompatibel ist. Das heißt also, durch diese Forschung, was wir jetzt in diesem Privalingo-Projekt gemacht haben, sind wir tiefer in das Problem gegangen. Also ist das überhaupt kompatibel mit Texten, dieser Ansatz von Differential Privacy? Und was verstehen wir überhaupt unter Privacy im Text? Und das ist keine neue Frage, die ist schon alt, davon kennen Sie, glaube ich, Lieder singen, aber das ist jetzt auch im Sinne von der Technologie, die wir da benutzen, ist auch wichtig, das zu klären und ganz klar sein. Und leider ist es so, dass die wissenschaftliche Community das nicht macht. Also die ist nicht wirklich transparent über, was ist für mich eine private Information im Text. Und das wird jetzt angenommen, ja, halt ein Satz, aber das stimmt nicht.
Geheime Botschaften, die Kunst der verschlüsselten Übersetzung. An dieser Stelle danke ich schon mal herzlich für dieses Gespräch, Herr Professor Dr. Habenal, Herr Dr. Brun. Wir haben gemerkt, das ist ein wahnsinnig komplexes Feld. So vielfältig wie diese ganzen Online-Tools draußen sind, auf diesen Weg wollen wir uns natürlich auch gehen. Wir haben Grundlagenforschung angestoßen, die wird uns inspirieren, garantiert zu noch weiteren Forschungsideen, die man daran ansetzen kann, zu neuen Methoden. Und wer mehr wissen will zum Prozess rund um die Forschungsförderung Cybersicherheit und die damit verbundenen Projekte, die vom hessischen Innenministerium heraus unterstützt werden, der kann auch gerne die anderen Folgen dieser Podcast-Serie reinhören oder unsere Webseite besuchen. Alle Details dazu haben wir natürlich noch in die Shownotes zu dieser Folge gepackt. Und dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön für das Gespräch und vor allen Dingen für die Zeit, die Sie beide mitgebracht haben und sage an dieser Stelle auf Wiederhören.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke sehr.